das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Romy Hiller.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Wegen des Niedrigwassers in Rhein und Donau hat Verkehrsminister Bilger vorgeschlagen, das Sonn- und Feiertagsfahrverbot für Lkw zu lockern. Mehrere Bundesländer setzen das bereits morgen um. Die Reaktionen darauf sind gespalten. Der Vorsitzende der Umweltorganisation BUND kritisierte in der Rheinischen Post, die Regierung habe nicht verstanden, dass niedrige Flusspegel ein Symptom der Klimakrise seien. Dagegen lobte der Industrieverband BDI die Regierung für ihre Handlungsfähigkeit. Die Verlagerung von Gütern auf Schiene und Straße könne die Auswirkungen des Niedrigwassers abmildern.
Noch müssen sie hier stehen. Ab morgen dürfen einige Lkw auch am Wochenende wieder fahren. Wegen des Niedrigwassers wird das Sonntagsfahrverbot für bestimmte Transporte gelockert. Güter, die derzeit nicht mit dem Schiff ans Ziel kommen, können so auf der Straße transportiert werden. Viele Speditionsverbände begrüßen die Entscheidung, erwarten an diesem Wochenende allerdings kaum Auswirkungen.
Weil in der Disposition muss natürlich am Wochenende auch alles passen. Es muss der Lkw vorhanden sein, es muss der Fahrer vorhanden sein und die Ladestellen müssen offen sein. Aber trotzdem ist das eine sehr positive Entscheidung, die der Logistikkette hilft.
Kritik für die Lockerung kommt von Umweltverbänden und aus der Opposition. Die Linke spricht von einem Schnellschuss und stellt heute einen 5-Punkte-Plan gegen Wassermangel vor. Darin fordert sie unter anderem mehr Klimaschutz und Schwammlandschaften in den Einzugsgebieten von Flüssen und kritisiert den Verkehrsminister.
Also anders wie Herr Bilger vor ein paar Tagen geäußert hat, ist es nicht ein Wetterphänomen, was wir gerade erleben, sondern es ist Folge der Klimakrise. Da sollte er sich auch ein bisschen besser informieren. Und ich finde es verantwortungslos, dass die Bundesregierung erst jetzt konkret reagiert auf die Niedrigwasserkrise, die wir erleben.
Der neue Verkehrsminister verteidigt heute die Lockerung. Jetzt geht es vor allem darum, den Unternehmen Flexibilität zu geben und Lieferengpässe zu vermeiden.
Diese Maßnahme allein wird sicher nicht ausreichen. Wir schaffen auch zusätzliche Kapazitäten auf der Schiene. Wir schauen uns genau an, welche Baustellen auf der Wasserstraße, auf der Straße, auf der Schiene in nächster Zeit geplant sind. Auch dort muss man optimieren, sodass der Güterverkehr fließen kann auf allen Verkehrsträgern.
Für den neuen Verkehrsminister ist das eine erste Bewährungsprobe. Kurzfristig geht es darum, Lieferketten zu sichern. Langfristig muss Bilger dafür sorgen, dass die Verkehrsinfrastruktur auf solche Wetterlagen besser vorbereitet ist. Denn die nächste Hitzewelle kommt schon in der kommenden Woche.
Und das Niedrigwasser in Flüssen fördert auch Historisches zutage. In der Donau zum Beispiel wurden mehrere Schiffswracks aus dem Zweiten Weltkrieg freigelegt. Sie waren dort zum Ende des Krieges absichtlich versenkt worden.
Nahe der serbischen Hafenstadt Prahovo, wo in der Mitte der Donau die Grenze zwischen Serbien und Rumänien verläuft, sind sie wieder aufgetaucht. Mehr als ein Dutzend Kriegsschiffe aus dem Zweiten Weltkrieg. Im September 1944 versenkte die Nazi-Marine Teile ihrer Flotte in der Donau, um das näher rückende sowjetische Militär aufzuhalten. Insgesamt wurden dabei weit mehr als 100 Schiffe versenkt, darunter Minenräume und Patrouillenboote, Werkstatt- und Lazarettschiffe. Das Lazarettschiff da hinten sieht man nur sehr selten. Jetzt ist es sehr sichtbar über der Wasseroberfläche. Inzwischen ziehen die Wracks auch Touristen an. Nicht ungefährlich. Denn nach wie vor befindet sich Sprengstoff an Bord. Seit 2023 läuft ein von Serbien und der EU finanziertes Großprojekt, um die Wracks zu sichern und schrittweise zu bergen. Erst 2024 wurde mit den schwierigen Arbeiten begonnen. Seitdem wurden 7 Wracks geborgen. Gemäß dem Vertrag müssen wir bis Juli 28 insgesamt 21 Wracks bergen. Unser Ziel ist es jedoch, alle Wracks bereits bis Ende 27 geborgen zu haben. Danach werden wir die Fahrrinne ausbaggern. 16 Millionen Euro Fördermittel stellt die EU über die Europäische Investitionsbank dafür bereit. Die Wracks behindern die Schifffahrt auf Europas zweitlängsten Fluss seit Jahrzehnten. Nun macht Serbien Tempo, die gefährlichen Kriegsreste verschwinden zu lassen.
Zwei Wochen ist der Anschlag auf den Berliner CSD mittlerweile her. Ungeklärt ist jedoch weiterhin, warum die Tat nicht verhindert werden konnte, obwohl der Attentäter als islamistischer Gefährder bekannt war und auch überwacht wurde. Für die Behörden ist eine solche Beobachtung eine herausfordernde Aufgabe. Aktuell führt das Bundeskriminalamt laut einer Sprecherin 409 Menschen als islamistische Gefährder. Hinzu kämen 67 rechts- und 17 linksextremistische Gefährder.
Zwischen dem Tatort des Anschlags im Berliner Tiergarten und der Wohnung des mutmaßlichen Attentäters Abdul B. liegen nur 5 Minuten mit dem Auto. Hier hatten Beamte des Landeskriminalamts den Gefährder in den Wochen zuvor immer wieder tagelang observiert, nachdem er Mitte Mai aus der Untersuchungshaft entlassen worden war.
Das war sozusagen Alarmstufe Rot. Und es war völlig klar, dass man ihn zunächst mal observieren muss. Das hat man auch sehr konsequent getan. 2 Wochen lang, sogar mit einem 2-Schicht-Modell. Und auf diese Weise sichergestellt, dass man von Minute 1, als er die Haft verlassen hat, mitbekommt, was er tut.
Verhindern konnte die Polizei den Anschlag vor 2 Wochen nicht, trotz des großen Aufwands. Bodo Pfalzgraf von der Deutschen Polizeigewerkschaft war früher selbst verdeckter Ermittler. Er weiß, wie viel Personal die Observierung eines einzigen Gefährders bindet.
Wir brauchen mindestens zwischen 28 und 35 Personen, um tatsächlich eine verdeckte Observation durchzuführen. Da müssen welche im Fahrzeug sein, da müssen welche darauf eingerichtet sein, dass der plötzlich sich einen Scooter nimmt und losfährt oder ein Fahrrad. Da müssen welche sein, die mit in die U-Bahn gehen können.
Allein in Berlin gibt es laut Polizei mehr als 40 islamistische Gefährder. Und viel zu wenige Beamte, die sie rund um die Uhr observieren könnten.
Der Streit zwischen Italien und Spanien über den Umgang mit Migranten verschärft sich weiter. Als Reaktion auf italienische Grenzkontrollen hat die Regierung in Madrid jetzt auch Kontrollen eingeführt für Reisende aus Italien. Zunächst bis zum 7. September werden die Ankommenden an Flughäfen und Häfen stichprobenartig überprüft. Auslöser des Streits war der Andrang von Zehntausenden Migranten auf die spanische Exklave Ceuta vergangene Woche. Rom hatte daraufhin den eigentlich in der EU geltenden freien Personenverkehr mit Spanien ausgesetzt. Russland hat erneut Ziele in der Ukraine beschossen. Laut ukrainischer Luftwaffe setzte die russische Armee dabei mindestens 6 ballistische Raketen und mehr als 150 Drohnen ein. Nach Behördenangaben starben 4 Menschen, unter ihnen ein 3-Jähriger und seine Großeltern. Eine Drohne habe ihr Haus in einem Dorf in der Region Kiew getroffen. Aus der Hauptstadt wurden zahlreiche Brände gemeldet. Die ukrainische Armee griff ihrerseits 2 Ölraffinerien in Russland mit Drohnen an. Der Ukraine-Krieg und seine globalen Folgen, auch darüber wird derzeit auf dem Weltsozialforum diskutiert. Mehr als 10.000 Vertreter, vor allem von Nichtregierungsorganisationen und kirchlichen Hilfswerken, treffen sich im westafrikanischen Land Benin. Es geht darum, Erfahrungen auszutauschen, etwa zu den Themen Migration, Klimawandel und Ernährungskrise. Eine Kleinbauerninitiative aus Benin zeigt zum Beispiel, wie sie mit der Düngemittelknappheit umgeht.
Was diese Bauern in Benin uns hier zeigen, soll Schule machen. Sie produzieren Pflanzen aus eigenem regionalen Saatgut. Widerstandsfähiger sollen sie sein und angepasst ans Klima der Region. Denn davon sind sie überzeugt, nur so können sie sich unabhängig machen von den großen Saatgut- und Düngemittelkonzernen. Unsere Art, ökologisch zu produzieren, bedeutet, auf Chemiedünger zu verzichten, auf hybrides Saatgut, auf Herbizide, Pestizide und all diese Sachen. Deshalb hat die Initiative eine eigene Saatgutbank aufgebaut, auch als Reaktion auf die große Ernährungskrise. Seit weniger Getreide und Düngemittel auf den Kontinent kommen, als Folge des Ukraine-Kriegs und der Schließung der Straße von Hormuz. Ernährungssouveränität nennt sich das, eines der großen Themen beim Weltsozialforum. Kleinbauern aus dem globalen Süden diskutieren hier über Wege aus der Abhängigkeit, mit dabei auch die großen kirchlichen Hilfswerke aus Deutschland. Was damit gemeint ist?
Verstärkt auf lokale Lösungen zu setzen, das findet natürlich durch Agrarökologie statt, lokaler Dünger, neue Methoden auszuprobieren, die eigentlich gar nicht neu sind, sondern oft altes Wissen wiederherstellen. Und das unterstützen wir mit Brot für die Welt auf jeden Fall.
Dass diese Saat aufgeht, darauf hoffen sie. Hier in Benin und in vielen anderen Ländern Afrikas.
Mehr als 33 Millionen Haustiere lebten laut Statistischem Bundesamt im vergangenen Jahr in deutschen Haushalten. Immer wieder trennen sich Halter aber auch von ihren Mitbewohnern aus verschiedensten Gründen. Der Weg führt dabei meist in ein Tierheim. Die Einrichtungen geraten gerade jetzt in der Urlaubszeit regelmäßig ans Limit. In diesem Sommer wird die Krise noch durch die Hitze verschärft.
Ein Leberwursteis als Abkühlung für Peterle. Auch wenn es in Anja Fischers Hand schnell schmilzt. Peterle ist eine von fast 200 Katzen im Heilbronner Tierheim. Bei Hitze suchen sie sich gerne schattige Plätze.
Sie sind alle deutlich ruhiger und wie wir Menschen natürlich von der Hitze auch irgendwie erledigt.
Nicht nur die Hitze sei ein Problem. Der Deutsche Tierschutzbund schätzt, dass Tierheime jährlich insgesamt 400.000 Tiere aufnehmen. Vielen fehle es mittlerweile an Platz. Auch Heilbronn kommt an die Grenze.
Wir haben so pro Woche, würde ich sagen, momentan bestimmt 3 Hunde, die einen Platz suchen und bestimmt 5 bis 7 Katzen, die weg müssen. Allergie, keine Zeit mehr, man zieht um, kann die Tiere nicht mitnehmen. Tier ist krank, ganz oft auch ein großer Faktor. Tierarztkosten sind zu teuer.
Diese Kosten bleiben bei den Tierheimen hängen. Für den Hitzeschutz, wie etwa Sonnensegel, fehlt dann häufig das Geld. Der Betrieb in Heilbronn kostet im Jahr 1,3 Millionen Euro. Zum Großteil finanziert durch Mitgliedsbeiträge und Spenden.
Wir haben das Problem, dass jetzt durch die gestiegenen Temperaturen wir zusätzlich Kosten hatten für Kühlmatten, Ventilatoren. Wir haben unsere Fenster vergittert, dass wir nachts wirklich durchlüften können. Das ist alles finanzielle Zusatzbelastung.
Immerhin haben Spender jetzt angekündigt, Klimageräte bezahlen zu wollen. Bis die kommen, hat Peterle vielleicht schon ein neues Zuhause gefunden.
4 Sprünge aus 20 Metern Höhe in die Seine und danach direkt aufs Podest. Bei den Schwimm-Europameisterschaften in Paris hat die deutsche Klippenspringerin Maike Halbisch überraschend eine Bronzemedaille geholt. Zuvor gab es Gold für die Freiwasser-Mixed-Staffel über 4 x 1500 Meter.
Er will sich nicht alleine feiern lassen. Florian Wellbrock holt das Team ins Rampenlicht. Zusammen mit Julia Ackermann, Isabel Gose, Oliver Klemet feiert er EM-Gold. Das 4. in Paris. Heute Mixed-Staffel. 8 Nationen, 6 Kilometer durch die Seine. Alle müssen jeweils 1,5 Kilometer schwimmen. Die junge Julia Ackermann aus Chemnitz übergibt im Pulk als 6. Isabel Gose übernimmt kurzzeitig die Führung auf ihrer Strecke. Die Magdeburgerin, die auch bei den Beckenwettbewerben starten wird, übergibt als 2. Oliver Klemet aus Frankfurt am Main baut die Führung aus und übergibt souverän an den Magdeburger Florian Wellbrock. Der bringt dann Gold sicher ins Ziel. Italien Silber, Ungarn Bronze.
Wenn man dann hinten raus die Goldmedaille sichern kann und das mit dem Team feiern kann, gerade als letzten Wettkampftag. Wir sind amtierender Weltmeister in dem Event, jetzt auch Europameister. Also ich glaube, mehr geht heute nicht.
Der 28-Jährige hat wieder mächtig Eindruck in der Schwimmwelt hinterlassen. 3 EM-Titel hat er gewonnen und versöhnt sich nach seinem Olympiadebakel 2024 im Freiwasser mit der Seine. Damals schwamm er als Mitfavorit nur hinterher. Doch bei dieser EM dominiert der Magdeburger das 5-Kilometer- und das 10-Kilometer-Rennen. Sein Kollege Oliver Klemet holt Bronze. Ebenfalls Gold erringt die Teamkollegin Isabel Gose im Knockout-Sprint. Verschafft sich damit Motivation für ihre Beckenrennen. Es ist bisher eine sehr erfolgreiche Europameisterschaft für Deutschland. 5 Medaillen bei den Freiwasserwettbewerben sind eine schöne Vorlage für die Beckenwettbewerbe in der kommenden Woche.
Wegen eines großen Waldbrandes sind am Gardasee in Italien zeitweise mehr als 200 Menschen evakuiert worden. Der Brand brach nach Angaben der Feuerwehr bei Tignale am Westufer des Sees aus. Es habe sich in der Nacht rasant ausgebreitet. Vorsichtshalber mussten viele Urlauber aus einer Ferienanlage evakuiert werden. Sie konnten aber im Laufe des Tages zurückkehren. Die Feuerwehr war mit Löschflugzeugen und Hubschraubern im Einsatz. Und hier nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 9. August.
Unter Hochdruckeinfluss und in heißer Luft aus Süden geht die Woche meist sonnig und oft heiß zu Ende.
Heute Nacht ist es sternenklar. Im Westen und Nordwesten gibt's auch mal ein paar dünne Wolkenschleier. Morgen scheint dann wieder verbreitet die Sonne. Am Nachmittag tauchen von Südwesten einige Wolken auf und es sind einzelne Schauer oder Gewitter möglich, vor allem über den Bergen. Im Südwesten heute Nacht mancherorts um 20, in einigen Tal- und Muldenlagen nur knapp unter 10 Grad. An den Küsten morgen um 25, Richtung Süden dagegen deutlich über 30 Grad. Die neue Woche beginnt im Norden wolkig und regional nass. Im Süden und Osten können sich ein paar Schauer oder Gewitter entwickeln, sonst ist es oft sonnig. In den folgenden Tagen geht's dann meist sonnig und teilweise heiß weiter.
In den Tagesthemen um 21.45 Uhr mit Jesse Wellmer fragen wir, was Lkw-Fahrer und Spediteure zur teilweisen Aussetzung des Sonntagsfahrverbotes sagen. Und außerdem als außerirdischer Mülleimer in die Nachwahl, warum nicht nur ein Komiker den britischen Rechtspopulisten Farage unter Druck setzt. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.